SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Warum nehmen einige Leute schon beim Anschauen eines Stück Kuchens zu? Und warum können andere essen, was sie wollen? Darüber sprechen wir heute mit dem leidenschaftlichen Arzt, renommierten Stoffwechselforscher, Endokrinologen und Leiter der Ernährungsmedizin der Uniklinik in Kiel, Dr. Tim Holstein. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, liebe Katja.
Und ich darf Tim sagen, darauf haben wir uns geeinigt, auf das Du, weil du bist ja nicht nur Arzt, sondern auch DJ.
Richtig, und da ist man immer ein bisschen lockerer unterwegs in dem Business.
Genau. Wann hast du zum letzten Mal aufgelegt?
Gestern auf dem Diabetes-Kongress, weil der hat gerade stattgefunden und da besprechen wir immer die neuesten Themen zum Thema Diabetes, auch Übergewicht. Und am Ende des Kongresses gibt es immer eine coole Party, denn auch Diabetologen wollen feiern.
Das ist schön. Essen die auch was, während die feiern, oder verzichten die darauf?
Die essen auch was. Okay. War auch lecker.
Was hast du heute Morgen schon getan, um deinen Stoffwechsel anzukurbeln?
Ich war heute schon kalt duschen. Denn kaltes Duschen, das wissen vielleicht einige schon, das aktiviert das sogenannte braune Fettgewebe. Und das ist ein sehr stoffwechselaktives Gewebe. Kein schlechtes Fett, sondern ein gutes Fett. Und was das mit den Stoffwechseltypen zu tun hat, das erklären wir noch. Aber kalt geduscht habe ich auf jeden Fall.
Und nicht gefrühstückt, ne?
Und nicht gefrühstückt, stimmt. Das war so ein bisschen aus Zeitnot. Ich hätte das Frühstück gerne, glaube ich, noch mitgenommen im Hotel. Ich sag mal so, im Alltag, wenn ich jetzt in der Klinik arbeite, dann ist es so, dass ich meistens wirklich nur abends esse und im Prinzip die restlichen 22 Stunden faste, weil ich auch denke, Intervallfasten könnte einen Vorteil für den Stoffwechsel haben.
Aber das wäre für mich zum Beispiel unvorstellbar, nur einmal am Tag zu essen. Ich würde die ganze Zeit nur an Essen denken, glaube ich.
Ja, ich freue mich dann auch schon während des Tages so auf den Abend. Dann stelle ich mir so vor, was kann ich heute Leckeres essen und so. Für mich ist das halt auch so eine Art Belohnung, ne, dass ich mich abends für den Tag belohnen will, so gute Arbeit geleistet. Und ich will dann auch noch Sport machen vor dem Essen. Und das kann man auch immer besser, jedenfalls ich kann das, wenn ich nicht so viel gegessen habe davor. Und und dann freue ich mich abends halt was Leckeres zu essen und danach wird man immer so müde nach dem Essen, das kennen vielleicht einige auch, ne? Und das hat mich immer so genervt, mittags, wenn ich Mittag gegessen habe, in so ein Tief zu kommen, und da habe ich gedacht, dann mache ich das einfach abends, weil wenn ich müde wäre, dann kann ich dann gleich schlafen.
Okay, also wir werden hier in der Sendung noch über ein paar Tipps und Tricks sprechen, um unseren Stoffwechsel und den Kalorienverbrauch anzukurbeln, die vielleicht auch nicht ganz so hart sind, wie nur einmal am Tag essen. Du hast ein spannendes Buch dazu geschrieben, das Kuchenparadox, warum manche alles essen können und schlank bleiben und andere nicht. Für diese Frage hast du dich schon interessiert, als du noch kein Arzt warst, sondern noch Jugendlicher. Wie kam das?
Genau, also damals in meiner Jugend, ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber da waren wir öfter in Freibad in unserer Kleinstadt und da gab es so eine Situation, die ich jetzt auch noch erinnere, wo wir halt am Tisch gegessen haben und wir haben diese leckeren Freibad-Pommes gegessen. Ich weiß nicht, viele kennen das, dass die im Freibad super lecker schmecken, und das war auch bei uns so, war eine Stadt in der Nähe von Braunschweig, und eine Freundin von uns, Alina, sie meinte halt, ihr könnt so viel essen, wie ihr wollt, noch eine Pommes bestellen, also ich und mein Freund, wir waren da zusammen, und dann meinte sie, ich habe das Gefühl, wenn ich halt euch schon beim Essen zusehe, dann werde ich schon übergewichtig, und sie hatte in der Tat ein bisschen mehr mit den Funden zu kämpfen, und mein Kumpel Daniel und ich, wir waren halt da eher so die andere Fraktion, und da habe ich mir damals schon gedacht, ja, ist ja krass irgendwie, es gibt Menschen, die können das halt nicht so, wie wir das können, und im Medizinstudium ging das dann weiter, dann habe ich natürlich eher so diese Expertise gewonnen, habe aber mich selber gar nicht so verhalten eigentlich, dass ich mich jetzt gesünder ernähren sollte, obwohl ich viel gelernt habe in der Uni dazu, habe selber zum Beispiel, und das beschreibe ich auch im Buch, wirklich 500 Gramm Packung Schokobons gegessen und die mit Orangensaft runtergespült. Ja, das ist der absolute Super-GAU für den Stoffwechsel. Also so viel Zucker, Fructose, Glucose auf einmal ist super schlimm eigentlich. Und ich war schlank wie eine Bohnenstange. Ja, und mir hat das nichts ausgemacht. Und so habe ich mich da so ganz oft ernährt. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, okay, mein Stoffwechsel muss irgendwie besonders sein. Und dann habe ich mich auch für diese Hormone, Stoffwechsel interessiert und bin dann in diese Endokrinologie gegangen. Das ist ein Spezialgebiet der inneren Medizin. Und der beschäftigt sich halt mit dem Stoffwechsel. Und dann habe ich die Facharztausbildung in der Endokrinologie begonnen, an der Charité. Habe ich auch studiert damals. Und so bin ich dann auf diesen Trip gekommen. Und dann hatte ich die Möglichkeit, und das war super cool, in die USA zu gehen, um mich diesem Thema noch mehr im Detail zu widmen, an die sogenannten National Institutes of Health. Das ist im Prinzip eine Art Gesundheitsinstitut, sowas wie hier das Max-Planck-Institut, ne? Und die forschen sehr groß zu verschiedenen Themen, unter anderem auch zum Stoffwechsel. Und die haben ein Institut, eigentlich ist das in Washington, aber die haben so einen Ableger in Arizona, in Phoenix gegründet, weil da gibt es eine Native American Gruppe, die Pima Indians. Und man hat damals schon in den 1950er, 1960er Jahren gesehen, dass die Pima Indians sehr stark von Übergewicht, Adipositas und Diabetes betroffen sind. Und dann haben die US-Forscher sich gefragt, warum ist das so? Wir sollten das genauer untersuchen und deswegen haben die da so einen Ableger gegründet, um das genauer zu untersuchen. Also dieses Institut gibt es da schon sehr lange und ich bin da dann halt dazugestoßen. Man hat anfangs Studien an den Pimas gemacht, hat auch viel rausgefunden und später dann aber auch so die allgemeine Bevölkerung dann untersucht und da habe ich dann mitgemacht. Und es ging dann halt auch um das Thema Stoffwechseltypen. Und da haben wir sehr spannende Erkenntnisse bekommen durch unsere Forschung da.
Nämlich, dass es einen verschwenderischen Stoffwechseltyp gibt und einen sparsamen und natürlich noch Nuancen dazwischen. Aber dass eben nicht alle Menschen denselben Stoffwechsel haben. Nur um eine Vorstellung davon zu kriegen, wie stark kann der Stoffwechsel eines stark verbrennten Menschen von einem sparsamen Menschen abweichen?
Das können schon so 500, 600 Kalorien sein ungefähr. Ne? Dabei muss ich erstmal sagen, oder wir müssen erstmal darüber reden, wie bestimmen wir überhaupt diese Stoffwechseltypen. Ne? Weil das ist schon ein bisschen was Spezielles, was wir machen. Also die Stoffwechseltypen definieren sich über den Energieverbrauch. Und zwar messen wir den Energieverbrauch bei Menschen. Und normalerweise, und das kennen vielleicht auch einige, wird immer der Grundumsatz gemessen. Das heißt, wir messen den Energieverbrauch in Ruhe, aber damit kriegt man nicht diese unterschiedlichen Stoffwechseltypen raus. Wir müssen den Stoffwechsel challengen, wir müssen ihn stressen, um dann diese Stoffwechseltypen rauszufinden. Und was ist Stoffwechselstress? Das ist einerseits Fasten. Wir machen das für 24 Stunden, da lassen wir Menschen fasten. Und andererseits Überernährung. Wir challengen den Stoffwechsel mit sehr viel Nahrung. Zum Beispiel geben wir den Leuten doppelt so viel Nahrung, die sie eigentlich benötigen. Ne? Also die meisten von den Zuhörern, die essen vielleicht so 2500 Kalorien am Tag, die müssten dann 5000 essen.
Ganze Menge, ne?
Ist eine Menge. Dürfen sich dann natürlich nicht mehr bewegen etc. Und dann messen wir den Energieverbrauch während dieser Stresssituation und gucken, wie ändert er sich. Und da haben wir so spezielle Räume, wo wir die Menschen hineinpacken. Die nennen sich Stoffwechselräume oder auch Kalorimeterräume. Und diese Räume sind hermetisch abgeriegelt und da können wir dann über die Ein- und Ausatemluft der Probanden, während sie in diesen Räumen sind, genau messen, wie viel Energie sie verbrauchen. Da ist auch ein Bett, eine Toilette etc. drin. Also die können da wirklich auch ein paar Tage leben und wir machen das aber meistens nur für einen Tag. So, und dann sehen wir zum Beispiel beim Fasten große Unterschiede zwischen den Menschen. Ne, einige Menschen, die senken ihren Energieverbrauch sehr stark ab um 500 Kalorien in diesen 24 Stunden. Es gibt aber Menschen, die erhöhen ihren Energieverbrauch beim Fasten. Ja? Also die verhalten sich diametral. Und das Spannende ist, wir sehen diese Unterschiede auch bei der Überernährung. Und die Menschen, die beim Fasten sehr stark abfallen, die können bei der Überernährung ihren Energieverbrauch nicht erhöhen. Und die nennen wir sparsame Stoffwechsel.
Also das heißt, es sind dann die, die würden durch Überernährung extrem zunehmen.
Richtig.
Und tun sich beim Fasten eben oder bei einer Diät schwerer abzunehmen als die anderen.
Genau, also das war jedenfalls die Idee, die wir hatten. Und die anderen, die Verschwendertypen, die sind im Prinzip eher die Energieverbraucher in diesen beiden Tests. Und dann haben wir uns überlegt, okay, kann man damit den Gewichtsverlust oder die Gewichtszunahme vorhersagen, wenn wir so längerfristige Studien machen, wo wir die Leute auf Diät setzen oder denen zu viel Nahrung geben. Und das war so. Wir haben das wissenschaftlich bewiesen. Mit diesen Stoffwechseltypen können wir voraussagen, wer am besten Gewicht verliert, wer am schnellsten Gewicht zunimmt. Wir können sogar, und das ist auch sehr spannend für viele, den Jojo-Effekt voraussagen. Ne? Weil nach einer Diät im Prinzip das Gewicht zu halten, ist sehr schwierig. Und viele, die steigen mit ihrem Gewicht wieder an nach 1, 2, 3 Jahren. Und andere, es gibt eher wenige aber nur, die können ihr Gewicht dann auch halten. Und wir können das mithilfe unserer Stoffwechseltypen voraussagen.
Ist natürlich gemein, ne?
Ist gemein, aber...
Also für die, die sich schwer mit abnehmen zum Beispiel tun.
Genau.
Wie stark ist es von den Genen abhängig?
Es hat auf jeden Fall eine genetische Komponente. Wir wissen generell, dass das Körpergewicht so zu 50-60%, vielleicht auch 70%, je nach Studie, von den Genen abhängig ist und damit natürlich auch ein bisschen der Stoffwechseltyp. Also die Gene werden eine Rolle spielen. Wir haben es noch nicht endgültig bewiesen. Da sind wir noch dabei. Ne? Das ist hier neue Forschung, die wir machen. Also das ist noch nicht alles geklärt. Ne? Aber wir wissen, dass neben der Genetik insbesondere die sogenannte Epigenetik eine wichtige Rolle spielt. Was ist die Epigenetik? Das ist im Prinzip das An- und Ausschalten von Genen, was im Prinzip auch während des Lebens passieren kann. Und das ist ein sehr spannender Punkt, die Epigenetik scheint insbesondere bei Eltern eine Rolle zu spielen, die ein Kind haben wollen. Denn wenn man einen verschwenderischen Stoffwechseltyp sich schon vorher antrainiert oder man hat diesen Stoffwechseltyp, dann gibt man den auch leichter an seine Kinder weiter. Und wenn man bestimmte Tipps, die ich auch in meinem Buch zum Beispiel verrate, durchführt, dann kann man als Mann insbesondere durch die Änderung seines Lebensstils seine Gene in den Spermien so verändern durch die Epigenetik, dass man die Information über einen verschwenderischen Stoffwechseltyp an seine Nachkommen weitergibt.
Okay.
Und das ist sehr spannend. Also im Prinzip, jetzt mal ganz kurz gesagt, man kann schon vor der Zeugung eines Kindes was tun, um sein Kind schlanker zu machen. Und das ist doch cool.
Schade, dass meine Eltern das nicht gewusst haben in den 70er Jahren. Wobei auch der Geburtsmonat als solcher eine Rolle spielt.
Genau,
welcher richtig. Stoffwechseltyp wir sind.
Das geht so ein bisschen in die Richtung. Also wir müssen noch mal kurz dann das Fass aufmachen, das braune Fett noch mal kurz besprechen, weil darum geht es letztendlich auch. Das braune Fett ist das gute Fett, was im Prinzip Energie verbrennt, statt sie zu speichern.
Wo genau sitzt das?
Das sitzt im Bereich des Schlüsselbeins, des Halses und entlang der Wirbelsäule. Also nicht da, wo wir zum Beispiel unser normales weißes Fett immer vermuten.
Und wie hängt dieses braune Fett mit unserem Stoffwechseltyp zusammen?
Also wir hatten natürlich diese Stoffwechseltypen gefunden und dann wollten wir gucken, warum gibt es denn die überhaupt? Also was sind die körperlichen Mechanismen? Und da haben wir dann weitere Untersuchungen gemacht und dann gesehen, dass Verschwendertypen viel mehr sogenanntes braunes Fett besitzen als die sparsamen Typen. Und wir wussten schon aus der Literatur, dass braunes Fett das gute Fett ist, was viel Energie verbrennt. Und Menschen, die sehr viel braunes Fett haben, die sind tendenziell schlanker, können mehr essen, was sie wollen. Und dann hat das also sehr gut gepasst schon mal.
Und werden die denn mit mehr braunem Fett auch geboren schon?
Wahrscheinlich ja. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt der Epigenetik. Ne? Hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen. Also braunes Fett im erwachsenen Menschen kennen wir erst so seit ungefähr 17 Jahren. Das war davor noch gar nicht bekannt. Ne? Man wusste, dass Babys das haben und Säugetiere, aber wir wussten nicht, dass erwachsene Menschen das auch haben. So. Und weil das halt das gute Fett ist, was auch den Stoffwechsel verbessert, ging dann die Forschung richtig durch die Decke. Und es wird auch jetzt noch sehr viel publiziert dazu. Viele Wissenschaftler arbeiten dran. Und man hat dann gesehen, Menschen, die sehr schlank sind und einen guten Stoffwechsel haben, die haben mehr braunes Fett. Und dann hat man genau überlegt, okay, wie kann denn eventuell auch dieses braune Fett an die Nachkommen übertragen werden? Spielt da die Genetik eine Rolle oder die Epigenetik? Und dann hat man gesehen, dass die Epigenetik da eine sehr große Rolle spielt. Und zwar, wenn man sich jetzt vorstellt, eine Frau, ein Mann und die wollen ein Kind bekommen, dann ist es so, dass die Spermien des Mannes merken, wenn der Mann vor der Zeugung regelmäßig in der Kälte ist, denn braunes Fett ist ja die Heizung unseres Körpers und das wird aktiviert, wenn wir in die Kälte gehen. So. Und wenn der Mann vor der Zeugung regelmäßig in die Kälte geht, dann merken das die Spermien, die stellen ihre Genetik um und das Kind wird dann automatisch mit mehr braunem Fett geboren und einem verschwenderischen Stoffwechseltyp. Und das haben Forschungen gezeigt, zum Beispiel aus Zürich, dass die Kinder dann, die im Prinzip im Winter gezeugt werden, wo der Mann ja tendenziell mehr in der Kälte ist als im Sommer, dass die tendenziell etwas schlanker sind und einen besseren Stoffwechsel haben.
Also sprich auch der Zeugungsmonat und damit eben auch der Geburtsmonat, auch der beeinflusst den Stoffwechsel.
Ja, und das ist doch super cool, weil man kann dann auch was machen. Ne? Und ich sage dann auch immer allen Frauen, ne, wenn ihr schlanke Kinder wollt, dann packt euren Mann vor der magischen Nacht ein paar Wochen vorher einfach mal in die Eistonne und dann wird das was.
Super. Aber was ist denn jetzt mit Leuten, die keine Kinder zeugen, sondern wie ich zum Beispiel um die 50 sind und deren Vater früher nicht in der Eistonne war? Kann ich denn auch im fortgeschrittenen Alter mir noch braunes Fett drauf schaffen?
Das geht. Also wir haben viele Studien gemacht, also jetzt nicht wir, auch andere Forscher. Und da hat man gesehen, dass man sein braunes Fett auch wirklich trainieren kann, wie einen Muskel, sag ich immer. Ne? Wichtig ist halt, dass man das regelmäßig macht. Und was ist der Hauptreiz? Wieder Kälte. Ne? Kältetraining, deswegen habe ich heute Morgen auch kalt geduscht. Das ist die Auflösung von der ersten Frage. Kältetraining, wissen wir, ist nicht nur schädlich für den Körper. Ne? Wenn man das in richtiger Dosierung macht, dann hat es positive Effekte. Also mich macht das auch mental fitter, fühle mich besser. Aber es aktiviert halt auch das braune Fettgewebe. Und wir wissen, dass schon 2 Wochen regelmäßig in die Kälte gehen, das braune Fett wirklich um 30-40% erhöhen kann und auch aktiver machen kann. Ne? Wir haben nicht so viel davon. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie viel wir haben. Eher so 300 bis 500 Gramm, also gar nicht jetzt so im Kilogrammbereich. Ne? Aber die können wir wirklich erhöhen. Wir können sie verbessern. Jeder Mensch spricht natürlich unterschiedlich darauf an. Aber das funktioniert mit der Kälte.
Also Eisbaden ist eine Variante.
Genau, kalt duschen. Bin auch so ein bisschen ein verrückter Typ, der sich im Winter kurze Hosen und T-Shirt anzieht und damit zur Arbeit fährt mit dem Fahrrad. Ne? In Kiel habe ich mir, glaube ich, auch schon so einen zweifelhaften Ruf damit eingebracht. Aber ich nutze jede Gelegenheit, um so Kältesnacks in meinen Alltag einzubauen, um dann dafür zu sorgen, dass mein Stoffwechsel Stoffwechsel aktiviert wird. Und man soll sich natürlich jetzt nicht irgendwie selbst kasteien oder schinden. Es sollte im Prinzip auch Spaß machen, so ein bisschen in die Kälte zu gehen. Und wenn man jetzt das noch gar nicht gewöhnt ist, dann langsam anfangen mit einer etwas dosierter Kälte und dann etwas steigern im Verlauf.
Vielleicht erstmal mit einer Wechseldusche.
Zum Beispiel.
Jetzt hat es die Natur ja eigentlich schlau eingerichtet, dass es Menschen wie mich gibt, also den sparsamen Typ, der halt möglichst viel Fett für schlechte Zeiten speichert. Denn Essen war ja nicht immer in der Vergangenheit unbegrenzt verfügbar. Fragt sich nur, wie sich es erklären lässt, dass es auch dich gibt, also den verschwenderischen Typ. Du wärst ja bei einer Hungersnot viel eher gestorben als ich. Gibt es da evolutionär eine Erklärung dafür?
Wahrscheinlich. Aber wenn es kalt geworden wäre, dann hätte ich wahrscheinlich überlebt. Ne?
Ja,
also als der Mensch aus Afrika nach Norden gewandert ist, dann hat er dort eine andere Menschengattung getroffen, und zwar den Homo sapiens, den Neandertaler, also wir waren ja der Homo sapiens. So, und der Neandertaler, der hat sich im Norden schon sehr gut angepasst an die Kälte und hat das braune Fett entwickelt, und der Homo sapiens hat sich das dann so geklaut durch genetische Durchmischung mit dem Neandertaler und konnte dann auch besser in diesen kälteren Regionen überleben. Also das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum es auch den verschwenderischen Stoffwechseltyp gibt.
Okay, und das Problem für den Sparsamen ist ja eigentlich nur heute entstanden, wo wir halt in einer Lebensmittelumgebung leben, wo es eben alles gibt, ne?
Genau.
Und das gab es auch nicht immer, dieses Problem mit, dass so viele Deutsche übergewichtig sind, sondern man kann das ziemlich genau festmachen, dass es in den 70er Jahren entstanden ist. Weiß man, woran es liegt?
Ja, also das Problem ist, dass in den 70er Jahren in der westlichen Welt die sogenannte Zufilisation entstanden ist. Das heißt, die Einführung von Fertignahrungsmitteln, von Lebensmitteln mit sehr hohem Kaloriengehalt, einer perfekten Zucker- und Fettkombination, die hat dafür gesorgt, dass die Menschen davon im Prinzip immer mehr gegessen haben und unser Gewichtsmanagementsystem, was wir im Gehirn haben, im Prinzip dereguliert wurde. Das ist nämlich nicht gebaut worden für diese Art von Nahrung. Das ist gebaut worden für unverarbeitete Nahrung, mit der es sehr gut klarkommt, wo wir dann auch keine Kalorien zählen müssen oder sowas. Aber für diese Form der Ernährung, also viele hochverarbeitete Produkte, ist es nicht gemacht, und da essen wir einfach intuitiv zu viel, und das haben auch gute Studien gezeigt, und deswegen haben wir halt so stark an Gewicht zugelegt.
Und es kommt noch ein anderer Faktor hinzu. Man denkt ja immer, wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt, als man verbrennt, dann nimmt man ab. Also zähle ich die Kalorien und das klappt schon. Aber ganz so einfach ist es nicht. Gerade bei dieser hochverarbeiteten Nahrung, bei Fertignahrung, da stimmt das, was an Kalorien außen auf der Verpackung steht, oft gar nicht unbedingt hundertprozentig.
Genau.
Wieso
also,
ist es so?
Richtig, zum Abnehmen braucht man immer ein Kaloriendefizit. Das ist letztendlich Physik, ne? Da kann man auch nichts dran ändern. Aber dass das so einfach wäre, dieses Kaloriendefizit zu berechnen oder so, das denken halt viele, aber ist leider falsch. Ne? Das hat damit zu tun, dass einerseits, hast du schon gesagt, die Kalorien, die auf den Nahrungsmittelverpackungen stehen, oft Abweichungen haben. Ne? Das hat ein Kollege von mir gemessen, das geht plus minus 5%, ne? Das sind schon ein kleiner Fehler. Und dann aber auch unser Darmmikrobiom verstoffwechselt die Nahrung, die wir zu uns nehmen, ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die nehmen Nahrung besser auf. Das sind dann gute Futterverwerter, ne, in Anführungsstrichen. Dann gibt es Menschen, die tun das nicht so stark. Und auch die Darmgeschwindigkeit, die Passagegeschwindigkeit ist unterschiedlich. Ne? Also bei manchen ist die Darmpassage der Nahrung schneller, bei anderen ist sie langsamer. Das haben wir da gar nicht mit einberechnet. Und dann aber auch ganz wichtig, die sogenannte nahrungsinduzierte Thermogenese, das ist jetzt so ein Fachbegriff. Ja? Im Prinzip beschreibt der, wie gut der Körper die Nahrung verbrennen kann und die Kalorien daraus ziehen kann. Die ist bei jedem auch unterschiedlich. Und das wird beim Kalorienzählen zum Beispiel auch gar nicht mit berücksichtigt. Stichwort braunes Fett. Das wird nicht nur bei Kälte aktiviert, sondern auch, nachdem wir was gegessen haben. Und Menschen, die sehr viel braunes Fett haben, die verbrennen ihre Nahrung dann halt besser als die, die nicht so viel haben.
Tja, und es hängt davon ab, in welcher Form man was isst. Ja, Beispiel Mandeln, vielleicht ein Beispiel aus deinem Buch, vielleicht kannst du es mal kurz erklären.
Genau, die Nahrungsverpackung, auch ein sehr wichtiger Punkt. Denn wenn die Nahrung sehr gut verpackt ist, dann kommt unser Körper schwieriger an die Nahrungsbestandteile ran und er muss dann sehr viel Energie aufwenden.
Wobei mit Verpackung jetzt nicht die Plastikverpackung außenrum genau. gemeint ist. Ne?
Stimmt, ja, gut, dass du nochmal darauf hinweist.
Die Matrix, also die Zusammensetzung des Lebensmittels.
Die Nahrungsmatrix, ne? Also Mandeln versus Mandelmus, darum geht's. Ne? Die Mandeln an sich sind sehr gut verpackt im Prinzip, also eine sehr komplexe Nahrungsmatrix. Und da muss der Körper ganz schön ackern, um da die wichtigen Kalorien rauszuziehen, die Fette und Zuckermoleküle. Und bei dem Mandelmus ist es halt nicht so. Da ist es im Prinzip schon vorverdaut und der Körper kommt viel einfacher ran an die Kalorien. Und deswegen gibt es da auch große Unterschiede. 100 bis 200 Kalorien bei zum Beispiel 100 Gramm Mandeln, die man zu sich nimmt.
Also 100 Gramm Mandeln haben 600 Kilokalorien. Der Körper nimmt nur 450 davon auf, weil die Aufspaltung viel Energie kostet.
Genau.
Was kostet uns am meisten Energie aufzuspalten? Proteine, Kohlenhydrate oder?
Proteine.
Proteine. Also eine proteinreiche Nahrung ist auf jeden Fall, hilft beim Abnehmen.
Richtig, haben wir auch selber gemessen, erhöht den Energieverbrauch sehr stark und deswegen, also es macht nicht nur satt das Protein, es erhöht auch den Energieverbrauch.
Ja. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es zwei verschiedene Stoffwechseltypen gibt. Kann man denn sagen, dass der sparsame Stoffwechseltyp auch eher dazu neigt, Hunger zu verspüren als der verschwenderische oder hat es damit gar nichts zu tun?
Doch. Das kann man sagen, das haben wir auch selber in unserer eigenen Studie rausgefunden. Der ist nicht nur vom Stoffwechsel benachteiligt, sondern er hat auch noch mehr Hunger. Und da können wir vielleicht auch mal auf unser Gehirn zu sprechen kommen, denn das ist die zentrale Steuerzentrale für den Stoffwechsel und auch für unser Hungergefühl. Dort gibt es einen Bereich im zentralen Gehirn, der nennt sich der Hypothalamus und das ist im Prinzip so das Hunger- und Sättigungszentrum. Und da gibt es einen großen Schalter, den Hungerschalter. Ne? So beschreibe ich das auch im Buch. Und zwei Teams, die darum streiten, stellvertretend für zwei Neuronengruppen. Einmal das Team Hunger, die wollen diesen Schalter immer anschalten. Und dann Team Sättigung, die wollen diesen Schalter abschalten. Und dafür haben sie einen speziellen Schlüssel. Und dieser passt genau in das Schlüsselloch von dem Hungerschalter. Und das Team Hunger will aber, dass der Schlüssel natürlich nicht da reingeht. Und deswegen haben die so ein Kaugummi entwickelt, mit dem die den verkleben können, damit er nicht mehr passt. Ne? Stellvertretend für bestimmte Proteine. Ne? Da müssen wir jetzt aber im Detail nicht drüber reden. So, und beide Teams, die werden nochmal von Cheerleadern so richtig angefeuert. Stellvertretend für bestimmte Hormone in unserem Körper. Zum Beispiel das Team Sättigung wird angefeuert von einem Hormon, das nennt sich Leptin. Das ist das Fettspeicherhormon. Das wird vom weißen Fettgewebe ausgeschüttet. Je mehr Leptin wir im Blut haben, desto mehr weiß unser Gehirn, okay, wir haben sehr viel Fett, wir haben also eine sehr volle Batterie, wir können den Energieverbrauch mal nach oben schrauben, wir müssen nicht mehr so viel essen, Teamsättigung wird aktiver. Ein weiteres Hormon ist Insulin, das kennen vielleicht auch viele. Und dann gibt es auch noch ein Hormon, das jetzt auch sehr viel in den Medien ist, und zwar GLP-1, das Hormon aus den sogenannten Abnehmspritzen. Mhm. Auch das ist ein Hormon, was das Teamsättigung aktiviert. So funktionieren die Abnehmspritzen. Ne? Und wenn man natürlich sich sehr viel spritzt davon, dann ist auch das Cheerleader-Team stärker für Teamsättigung und deswegen kriegen die den Schlüssel mehr in diesen Hungerschalter, um ihn abzuschalten. Und dann gibt es auf der anderen Seite das Team Hunger. Und da gibt es zwei Hormone, die das Team Hunger aktivieren. Einmal das Hungerhormon Ghrelin, was im Magen gebildet wird, wenn wir hungrig werden. Und dann das Stresshormon Cortisol. Ne, wir wissen, Stress, chronischer Stress kann auch Übergewicht machen, unter anderem, weil wir dann mehr essen, weil unser Hungergefühl zu stark ist.
Wir haben ja gesagt, klar, wenn wir Stress haben, dann kriegen wir mehr Appetit, aber auch wie viel Hunger wir verspüren, auch das hängt mit unseren Genen zusammen.
Richtig, genau, das hängt unter anderem auch mit den Genen zusammen, denn diese beiden Teams, die können unterschiedlich stark ausgeprägt sein, ne? Und es gibt manche Menschen, die haben vielleicht einen genetischen Vorteil für das Team Hunger, einen anderen genetischen Vorteil für das Team Sättigung, da kommen wir noch dahinter. Wir sehen aber, wie viel die Hormone, was die für eine Rolle spielen, das sehen wir an Krankheiten zum Beispiel, ne? Stichwort Cortisol. Es gibt Menschen, die produzieren von Natur aus, oder nicht von Natur aus, aber wenn sie eine bestimmte Krankheit bekommen, automatisch auf einmal sehr viel Cortisol. Und bei denen sehen wir, da geht das Team Hunger dann durch die Decke. Die schaffen das die ganze Zeit, den Hungerschalter anzuschalten. Und die Menschen, die nehmen in mehreren Wochen auf einmal super viel Gewicht zu, weil sie extrem viel Cortisol produzieren. Also die Macht der Hormone wird oft unterschätzt. Auch Stichwort Schilddrüsenhormone. Ne? Die spielen jetzt für Hunger und Sättigung jetzt nicht die Hauptrolle, aber die Schilddrüsenhormone können zum Beispiel das braune Fett aktivieren. Menschen mit einer Schilddrüsenunterfunktion nehmen sehr leicht Gewicht zu. Warum? Weil die Schilddrüsenhormone nicht mehr produziert werden und das braune Fett wird dann nicht mehr aktiviert. Ne? Also die Hormone sind extrem wichtig.
Lass uns nochmal auf die Abnehmspritze kommen, wie die wirkt. Docken da die Inhaltsstoffe, also auch die Hormone, im Hirn an und helfen den Schalter auf Sättigung umzustellen, haben sich das so vorzustellen?
Genau, also unter anderem, ne, das sind ja eigentlich Diabetesmedikamente, die mal entwickelt wurden, weil sie auch die Insulinausschüttung verbessern in der Bauchspeicheldrüse, aber sie wirken primär im Gehirn, weil sie dort das Team Sättigung stärken, um diesen Hungerschalter abzuschalten. Und das ist auch die primäre Wirkung. Also das ist eine neuromodulative Wirkung dieser Abnehmspritzen. Ne?
Und greifen die auch in den Stoffwechsel direkt ein? Also beschleunigen den irgendwie oder nicht?
Ja, da gibt es erste Forschung, noch nicht so direkt. Ne? Jedenfalls die erste Generation, die wir aktuell zur Verfügung haben, die macht das noch nicht. Aber es kommen jetzt in den nächsten Jahren noch neue Medikamente auf den Markt und werden auch aktuell noch erforscht, die direkt den Stoffwechsel auch noch schneller machen. Stichwort braunes Fett. Es werden aktuell Medikamente erforscht, die das braune Fett aktivieren, um uns dann sozusagen medikamentös vom Sparer zum Verschwender zu machen.
Lass uns mal auf Sport zu sprechen kommen. Inwiefern Sport beim Abnehmen und Gewicht halten hilft. Die einfache Rechnung, ich will abnehmen, ich esse einfach so weiter wie bislang, mache dafür aber mehr Sport, die geht nicht so ganz auf. Warum nicht?
Ja, die geht gar nicht auf. Das kann man ganz klar sagen. Weil unser Körper ist ja nicht doof, ne? Stichwort, unser Gehirn reguliert ja Energieaufnahme, Energieverbrauch. Wenn unser Gehirn merkt, so, dass wir jetzt auf einmal sehr viel Energie verbrauchen, ne? Wir sind auf dem Laufband 2 Stunden im Gym oder wir rennen Marathon, dann wird er dafür sorgen, automatisch, dass wir mehr essen danach. Also sich dagegen zu wehren, ist sehr schwierig. Ja? Gleichzeitig sorgt er aber auch dafür, dass der andere Energieverbrauch, den wir sonst so haben, also unser Grundumsatz, der Energieverbrauch der Leber, der Niere, von verschiedenen Organen runterreguliert wird, als Kompensation für den gesteigerten Aktivitätsenergieverbrauch. Ne? Und das wissen viele nicht. Ne? Viele sagen, okay, ich bin jetzt auf dem Laufband, ich habe jetzt hier 100 Kalorien verbrannt, steht auf der Laufbandanzeige. So, dann ist das auch so. Aber es ist nicht so. Wir wissen, dass insbesondere Menschen mit Adipositas sehr stark gegenkompensieren. Die haben dann zwar vielleicht brutto 100 Kalorien verbrannt, aber netto eigentlich nur 50.
Ne? Und ist gemein.
Richtig, und das müssen die natürlich dann auch mit in dieser Kalorienzählenrechnung mit berücksichtigen. Ne? Wenn ich auf meiner Smartwatch schaue, ja, 1000 Kalorien habe ich heute verbrannt, dann werden das in Effektivität, also in Realität vielleicht nur so 700, 800 sein, je nachdem, wie stark man selber kompensiert. Aber das kann diese Smartwatch oder das kann auch der das Laufband auf dem Gym gar nicht so richtig rausfinden.
Ne? Heißt aber trotzdem nicht, dass Sport unwichtig ist.
Nein, ne? Ist super gut. Ich mache das ja auch super gerne. Ne? Es ist sehr wichtig für Aufbau von Muskelmasse, um Myokine auszuschütten, positive Hormone, die den Stoffwechsel auch beeinflussen. Und das ist der wichtigste Punkt eigentlich, Sport hilft zwar nicht beim Abnehmen, aber es hilft dabei, nicht zuzunehmen. Also in die andere Richtung muss man denken, weil Sport sorgt dafür, und das ist sehr spannend, dass unser Gehirn unsere Energieaufnahme viel besser einschätzen kann, um es an den Energieverbrauch zu matchen. Im Prinzip so ein natürliches Kalorienzählen, ohne dass man zählt. Ja? Und wir wissen, das haben auch Studien unserer Kollegin Anja Bosi-Westphal aus Kiel gezeigt, dass Menschen, die sich sehr viel bewegen am Tag, automatisch, intuitiv genauso viel essen, wie sie benötigen, um ihr Gewicht zu halten und nicht zuzunehmen.
Was ich in diesem Zusammenhang auch interessant finde, das heißt ja immer wieder, dass wir heute ja so übergewichtig sind, hängt auch damit zusammen, dass wir uns zu wenig bewegen. Also es gibt zu viele Leute, die am Schreibtisch arbeiten und zu wenige Jäger und Sammler wie früher, als die Menschen eben ständig in Bewegung waren. Auch da sagst du Vorsicht vor falschen Schlussfolgerungen.
Richtig, also wir wissen eigentlich auch durch Untersuchungen, wo wir den Energieverbrauch von vielen Menschen getestet haben, dass also jetzt nicht nur unsere Arbeitsgruppe, auch andere Arbeitsgruppe, dass wir im Prinzip die Bewegung nicht als Hauptrisiko oder als Hauptursache für die Gewichtszunahme identifizieren konnten, sondern wirklich unsere Ernährungsumgebung. Was aber nicht heißt, dass die Bewegung keine Rolle spielt. Ich bin auch immer dafür, Bewegung in den Alltag zu integrieren, Bewegungssnacks, ne, mal die Treppe statt des Aufzugs nehmen, weil dann kann man auch so viel Bewegung in seinen Alltag integrieren, dass man halt das Gehirn richtig kalibriert, dass es automatisch so viel Nahrung zu sich nimmt, wie man benötigt und nicht überernährt. Ne? Und das ist der wichtige Punkt. Aber es spielt hinter der Ernährung die untergeordnete Rolle, halt so als Modulator der Ernährung. So kann man das vielleicht sehen.
SWR1, Leute, mit dem Stoffwechselexperten Dr. Tim Holstein. Und wir hatten ja versprochen, es gibt auch noch Tipps und Tricks, wie wir unseren Stoffwechsel auch verschwenderisch programmieren könnten. Einen Tipp hast du vorhin schon gesagt, dass wir uns der Kälte verstärkt aussetzen sollten. Und dazu gibt es noch ein paar Hörer und Hörerinnen-Fragen. Regina aus Mainz fragt, wie lange muss man sich denn der Kälte aussetzen? Also sowohl der zukünftige Vater, da hast du ja gesagt, dass das einen Einfluss auf das Kind hat, als auch Frauen im mittleren Alter, wie ich, um das braune Fett zu vermehren und zu aktivieren.
Ja, also wir haben noch ein bisschen das Problem, dass dazu Studien fehlen. Aber meine persönliche Meinung ist, nach kurzer Zeit kriegt man schon Effekte. Also nach 2 Wochen sieht man schon, dass das braune Fett aktiviert wird. Und um sich jetzt, sage ich mal, optimal der Kälte auszusetzen, sollte man das immer so machen, dass es einem gefällt und jeder hat andere Lebensbedingungen. Es ist natürlich immer so, dass manchmal die Temperatur in der einen Dusche anders ist als in der anderen, ne? Also das kann man jetzt nicht direkt sagen, welche Temperatur braucht man. Aber tendenziell, wenn es kälter ist als lauwarm, dann ist es schon mal gut.
Und wie lange dann? 3 Minuten oder wie lange muss man
also
durchhalten?
Ich würde sagen, 2 wäre schon ganz gut. Also ich dusche immer kalt, so 2 bis 4 Minuten ungefähr am Tag.
Und wenn du Eisbaden gehst, wie lange hältst du es dann aus?
Ja, genau. Da ist es dann so, da würde ich das anhand einer Faustformel machen. Die Wassertemperatur in Grad Celsius, das sollte die Dauer in Minuten sein, die man im kalten Wasser dann verbringt. Das heißt, bei 2 Grad kaltem Wasser 2 Minuten.
Okay.
Ne? Also das ist ganz wichtig. Und dann halt auch Kältesnacks. Ich sage immer, Regelmäßigkeit geht vor Intensität. Das heißt, wenn man das regelmäßig macht, dann hat man den besten Benefit.
Ulla hat auch noch eine Frage dazu. Die fragt, wie wirkt sich das tägliche Radeln zur Arbeit, speziell im Winter, auch bei Minusgraden, auf das braune Fett aus? Also sie radelt 3 Kilometer täglich und schreibt, ich bin eher verfroren. Also bringt ihr das was fürs braune Fett?
Ja, dann verhält sie sich ungefähr so wie ich, weil ich mache das auch. Ich habe auch so 3 Kilometer Weg zur Arbeit und bin in kurzer Hose im Winter unterwegs und auch mit einem T-Shirt. Also das wirkt sich auf jeden Fall positiv aufs braune Fett aus, das vermute ich jedenfalls. Ich habe jetzt noch keine Winterradelstudie gemacht, ne, muss ich ganz klar sagen, und ich bin ja Wissenschaftler. Aber ich denke, das hat einen positiven Effekt. Und wenn du verfroren bist, dann macht es vielleicht Sinn, danach nochmal vielleicht ein bisschen kleine Sporteinheit zu machen, wenn du angekommen bist, weil dann wärmt sich der Körper auch gleichzeitig wieder auf.
Tja, und liebe Ulla, auf jeden Fall keine Winterjacke dann tragen, sondern wie Tim Holstein mit T-Shirt und kurzer Hose radeln.
Das ist die Hardcore-Version, ne?
Ja, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, habe ich in deinem Buch gelesen. Kühlpacks können zum Beispiel was bringen. Ja? Du hast gesagt, wenn man ein Kühlpack in ein Tuch gewickelt, zum Beispiel in den Nacken- oder Schulterbereich legt, aktiviert es ebenfalls das braune Fett. Das kann man ja zum Beispiel beim Fernsehschauen machen.
Ne? Richtig, ne? Also einerseits Kälte, ne? Das hilft, weil dann das braune Fett, sage ich mal, eher direkter den Reiz bekommt. Aber was auch sehr spannend ist, auch so Wärme kann manchmal das braune Fett aktivieren. Da sind die Studien zwar noch nicht so weit, aber wenn man sich zum Beispiel auch so Wärme Pads auflegt auf diesen Halsbereich, Schlüsselbeinbereich, dann wird das braune Fett wahrscheinlich mehr durchblutet und deswegen aktiver. Müssen wir aber noch Forschung zu machen, aber es gibt erste Hinweise, dass das hilft. Und natürlich auch noch andere Tipps. Also im Buch hatte ich auch noch beschrieben, dass auch bestimmte Lebensmittel das braune Fett aktivieren.
Genau, lass uns dazu noch kommen. Aber mit diesen Wärmepacks, das wäre natürlich sehr viel angenehmer.
Ja, das stimmt.
Ein Kühlpack dafür 20 Minuten hinzulegen.
Da muss ich aber sagen, ne, der Effekt wird niemals so stark sein wie mit der Kälte, weil dafür wurde das braune Fett von der Natur ja erfunden und da haben wir die besten Effekte. Ne?
Wobei Sauna auch was bringt. Ne?
Ja, Sauna, jetzt fürs braune Fett wissen wir es nicht, aber Sauna ist generell sehr gut, weil das Gefäßtraining ist und macht ja auch eine Kälte, meistens so eine Kaltdusche nach der Sauna, und es erhöht auch im Prinzip die Lebenserwartung wahrscheinlich. Es gibt eine gute Studie aus Finnland, die das gezeigt hat und sorgt auch sonst dafür, dass unser Körper, sag ich mal, seine Entzündung reduziert. Ne?
Lass uns nochmal auf das Thema Essen zu sprechen kommen. Du schreibst im Buch, es gibt eben auch Gewürze, die den Stoffwechsel aktivieren können. Welche wären das zum Beispiel?
Genau, Gewürze oder bestimmte Lebensmittel. Dazu zählt zum Beispiel Chili. Also wir wissen, Chili hat einen bestimmten Inhaltsstoff, den sogenannten Capsaicin, der das braune Fett aktivieren kann. Wir wissen auch, dass es grüner Tee, Ingwer bestimmte Effekte auf das braune Fettgewebe hat. Aber es sind alles nur sehr klein. Ne? Man wird jetzt nicht schlank, wenn man auf einmal grünen Tee en masse trinkt oder wenn man die ganze Zeit jetzt nur Chili isst, ne? Muss ich ganz klar sagen. Aber die Kombination der Effekte kann halt schon was bewirken. Wir wissen auch, dass Mahlzeiten-Timing hat einen Effekt. Das ist am besten, wenn man seine Mahlzeit eher oder seine Hauptmahlzeit eher früh am Morgen isst, ne, gemäß morgens wie ein Kaiser, abends wie ein Bettler zu essen. Und auch wahrscheinlich die Reihenfolge der Mahlzeiten kann einen Effekt haben, auch auf diese Verdauungsenergie.
Also Reihenfolge der Mahlzeiten heißt, was ich zuerst esse, ne?
Richtig,
also weil,
genau.
Wenn ich zum Beispiel einen Salat oder Rohkost esse, bevor, also Ballaststoffe oder Eiweiße, bevor ich mit den Kohlenhydraten anfange, dann weiß man, das hat einen Effekt.
Richtig, weil dann rutschen die nicht so schnell durch und so. Der Körper hat ein bisschen mehr Zeit, das zu verdauen, und deswegen steigt die Verdauungsenergie. Und mir schmeckt es auch persönlich besser. Ne? Wenn ich erst eine Tafel Schokolade esse und danach den Kohlrabi, dann wird der Kohlrabi nicht mehr so gut schmecken. Aber wenn ich erst den Kohlrabi esse, zum Beispiel ich, nachdem ich jetzt tagsüber gefastet habe, dann schmeckt der super lecker, weil meine Geschmacksnerven sensibilisiert sind. Und danach kann man sich dann vielleicht auch mal einen Hauptgang und dann eine Schokolade noch leisten.
Wir kriegen hier immer weitere Hörerfragen. Zum Beispiel von Jeanette, die sagt, ich war Zeit meines Lebens ein Verbrenner, immer zu dünn. Bei 1,67 habe ich nur 48 Kilo gewogen, konnte essen, was ich wollte. Dann kamen die Wechseljahre und ich habe innerhalb von 2 Jahren 15 Kilo zugenommen. Hat Tim dafür einen Rat?
Ja. Ich habe dafür einen Rat und vielleicht davor erstmal eine Erklärung, denn das hat wahrscheinlich auch mit unseren Stoffwechseltypen zu tun, denn wir wissen, dass die Wechseljahre das braune Fett abschalten. Denn das braune Fett wird unter anderem auch aktiviert durch ein sehr wichtiges Hormon bei den Frauen und das ist Östrogen. Und was passiert nach den Wechseljahren? Das fällt ab und deswegen wird auch das braune Fettgewebe dann abgeschaltet und das ist wahrscheinlich auch ein Grund für die Gewichtszunahme.
Ne? Okay, das heißt, diese bioidentischen Hormone, die es heute gibt, würden helfen?
Wahrscheinlich, ne? Also diese Östrogen, das haben auch Studien an Mäusen gezeigt, Östrogengabe kann im Prinzip das braune Fett dann wieder anschalten und dann auch das Körpergewicht senken, generell den Stoffwechsel verbessern. Also ganz wichtig, diese Menopause, das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass Frauen danach leichter zunehmen, dass das braune Fett abgeschaltet wird.
Mhm. Martina sagt, sie hat ein anderes Problem. Sie nimmt nämlich ja seit ein paar Jahren langsam ab, obwohl sie das gar nicht will. Also findet, sie ist zu dünn, obwohl sie sich gesund ernährt. Was können Sie da empfehlen?
Also da würde ich tendenziell empfehlen, erstmal zum Arzt zu gehen. Ne? Wenn man nichts ändert an seiner Ernährung, an seinem Lebensstil und erstmal Gewicht verliert, dann ist es erstmal verdächtig auf Stoffwechselerkrankungen, andere Erkrankungen. Das muss man erstmal ausschließen, also einmal ärztlich abklären.
Okay. Hans aus Wöllstein fragt, wie ist es denn, wenn man sich ja eigentlich gut an Ernährungsplan hält, kann man dann trotzdem mal zum Beispiel am Wochenende oder an Feiertagen über die Stränge schlagen oder muss man sich da immer dran halten?
Nein, ne? Also wir wollen uns ja nicht selbst kasteien, auch mal was Leckeres essen ist gut, alles in Maßen natürlich.
Anna sagt, sie ist schlank, ihre Mutter ebenfalls und die Mutter hat gesagt, der Körper holt sich schon, was er braucht und schlank wird man nicht durch das, was man isst, sondern durch das, was man weglässt. Stimmt das?
Naja, also ja schon, es ist letztendlich immer wieder am Ende die Kalorienbilanz, ne? Aber auch die Auswahl der Lebensmittel kann dazu beitragen, dass wir letztendlich dann auch unser Körpergewicht halten können. Ich bin generell immer für unverarbeitete Lebensmittel, ne? Und damit auch unseren Stoffwechseltyp stimulieren können, auch das braune Fett stimulieren können. Ich will apropos nochmal was sagen zu braunem Fett, ne? Viele denken jetzt, okay, braunes Fett hat mit Gewicht zu tun, aber das ist nicht das Einzige. Es gibt noch viel bessere Studienergebnisse in Bezug auf Krankheiten. Wir wissen, dass Menschen, die viel braunes Fett haben, zum Beispiel weniger Diabetes bekommen, weniger Bluthochdruck, weniger Fettstoffwechselstörung, weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen und es gibt sogar Hinweise auf weniger Krebs und auch generell weniger Entzündung im Körper. Also das braune Fett, ich nenne es immer das Schweizer Taschenmesser unseres Stoffwechsels und wir müssen es bloß mal aufklappen und nutzen und es im Prinzip ein bisschen stimulieren durch die Kälte und das machen halt leider viele noch nicht so und ich hoffe, dass ich ein paar vielleicht motivieren kann, das zu machen. Ne? Also. Und auch das Thema Übergewicht, ne? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben ja eine Gesellschaft, die jetzt sehr stark von Übergewicht betroffen ist und vielen Menschen wird dann immer die Schuld in die Schuhe geschoben. Da wird dann gesagt, ja, du musst dich einfach mehr bewegen und weniger essen. Machst du halt nicht, bist du faul. Das ist der Grund für dein Übergewicht. Aber auch unsere Forschung zeigt, das ist kein individuelles Problem von Faulheit oder von irgendwie ja, Selbstvernachlässigung, sondern es ist oft die Biologie, der Stoffwechsel, der dahinter steckt. Und deswegen möchte ich auch eintreten hier für eine Entstigmatisierung von Übergewicht und Adipositas, denn viele Menschen können nichts dafür, dass sie so an dieser Erkrankung leiden. Ist auch eine Erkrankung, ne?
Eine letzte Frage noch von Tom. Kann ich meinen Stoffwechseltyp irgendwie selbst bestimmen, will er wissen.
Ja, ich habe in meinem Buch so ein kleines Quiz und Fragebogen, natürlich nicht wissenschaftlich validiert, den kann man ausfüllen, dann weiß man so, in welche Richtung das geht und wir haben natürlich noch super coole Studien, die wir gerade machen.
Das sind zum Beispiel so Fragen, wie schnell man friert oder so.
Ach so, genau, richtig. Da ist zum Beispiel eine wichtige Frage, wie schnell friert man oder auch, fängt man nach einer Mahlzeit an zu schwitzen? Wir wissen, dass Menschen, die eher anfangen zu schwitzen nach einer Mahlzeit, dass die eher so einen verschwenderischen Stoffwechseltyp haben zum Beispiel. Ne? Mhm. Und wir arbeiten natürlich aber auch dran, so eine einfache Stoffwechseltypmessung jetzt herzustellen. Und da haben wir gerade neueste Studien fertig. Die präsentieren wir gerade auf den Kongressen, zum Beispiel gerade auf dem Diabetes-Kongress, wo ich war, wo wir den Leuten nur eine spezielle Mahlzeit geben und danach für 3 Stunden den Energieverbrauch messen. Und dann können wir auch rausfinden, welcher Stoffwechseltyp man ist.
Und mehr Infos zum Thema Stoffwechsel und was wir tun können, um den zu boostern, teilst du regelmäßig auf deinem Instagram-Kanal. Vielleicht sagst du noch mal kurz, wie der heißt.
Genau, das ist personal.doc, also personal.doc. Und da gibt es immer News zu dem Thema. Und auch wenn wir neue Studien machen zum Beispiel und Menschen suchen, die mitmachen wollen, dann werde ich das auch da bekannt geben.
Also gerne da drauf mal schauen und dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Tim, danke für die Tipps und die spannenden Ausführungen zu unserem Stoffwechsel. Am Ende gibt es immer ein kleines Geschenk in Leute. Ich greife hier mal in meine Tasche. Augenblick. Da du ja deinen Stoffwechsel regelmäßig mit Eisbaden boosterst, habe ich gedacht, ich schenke dir was, was dich schon von Weitem in der Kieler Förde gut sichtbar macht. Nämlich diese schöne Badehose in SWR1 Gelb.
Ha, ich werde begeistert sein. Ich werde sie tragen bei meinen nächsten Eisbade-Sessions nächsten Winter.
Ne? Genau.
Das dauert jetzt noch ein bisschen.
Und wenn du dann noch SWR1 Musik dazu hörst, du bist ja DJ und Musikliebhaber, dann wird es ja vielleicht sogar beim Eisbaden heiß.
Dann wird mir genau richtig wohlig.
Danke, dass du da warst.
Dankeschön.
Und alles Gute.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1 App und überall, wo es Podcasts gibt.